Die Nachricht über das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 elektrisierte die polnische Bevölkerung, erweckte Hoffnung auf eine schnelle Beendigung des Krieges. Man erinnerte sich an den Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreiches im Jahre 1918, als in Warschau mit bloßen Händen die deutschen Soldaten entwaffnet wurden. Man rechnete damit, dass sich die Geschichte wiederhole. Dieser Eindruck wurde durch die Welle der geschlagenen Abteilungen vertieft, die den ganzen Juli 1944 durch Warschau zogen. Die gleiche Strecke, auf der im Juni 1941 die hervorragend motorisierten und Panzerabteilungen gen Osten geströmt waren. Jetzt gingen und fuhren sie auf Bauernwagen, zogen wie eine Viehherde daher, eine kraftlose, vermischte Gruppe todmüder, schmutziger und verstaubter Marodeure. Die deutschen Beamten wurden von Panik erfasst. Mit ihren Familien verließen sie Warschau. Über der Stadt kreisten immer öfter sowjetische Flugzeuge. Der Tag der Befreiung schien nahe zu sein. Die Abteilungen der polnischen Landesarmee, AK, waren in Bereitschaftsstand. Das betraf auch die im Untergrund arbeitenden Rundfunkmitarbeiter. Jedoch einige Tage später wurden vom deutschen Heereskommando starke Panzerabteilungen in diesen Frontabschnitt gesandt, die den sowjetischen Angriff aufhielten. Auch die hitlerfaschistische Administration lebte wieder auf. Der Warschauer Gouverneur befahl über Straßenlautsprecher, dass 100.000 Männer sich zu Schanzarbeiten auf den Warschauer Vorfeldern stellen sollten. Die Führung der Landesarmee in Warschau befahl die Mobilisierung, nahm aber eine vorläufig abwartende Stellung zum Kampf ein. Anstatt der geforderten 100.000 Männer kamen lediglich einige Hunderte zum Festungsbau. Warschau verweigerte der Okkupationsmacht den Gehorsam. Und diese verfügte schon nicht über die notwendige Kraft, um die aufsässige Stadt zum Gehorsam zu zwingen. Die Rote Armee drang stellenweise bis zur Weichsel vor. Spähtrupps erschienen auf dem Vorfeld von Warschau. Nachts war das Geräusch der sowjetischen Panzerabteilungen zu hören. Am Dienstag, dem 1. August 1944, 17 Uhr, brach der Warschauer Aufstand aus. An einigen Punkten sogar etwas früher. Dort, wo die Abteilungen der Aufständischen mit der Polizei oder mit der Wehrmacht zusammenstießen. Die Millionenstadt wurde plötzlich zu einem brodelnden Kessel. Die Militärobjekte wurden umkreist, die Verkehrslinien unterbrochen. In anderen Stadtteilen ließen sich Militär und Polizei nicht überrumpeln und begannen mit Vergeltungsaktionen. Die Gruppe der Rundfunkmitarbeiter blieb zu Beginn des Aufstandes wie in einer Falle in den deutschen Abteilungen hängen. Aus dem Haus vertrieben, das in Brand gesteckt wurde, wurde sie als ein lebender Schutz für Panzer und Soldaten genutzt, die die aufständischen Barrikaden angriffen. Wie durch ein Wunder blieben die Rundfunkmitarbeiter am Leben und das Durcheinander des Kampfes nutzend, wechselten sie auf die Seite der Aufständischen über. Das war ein unerhörtes Glück, denn laut persönlichem Befehl Hitlers sollte die gesamte Warschauer Bevölkerung ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht vernichtet werden. Eben an diesem Tag gelangten die von Himmler instruierten und nach Warschau gesandten SS- und Polizeikräfte dort an, ermordeten mehr als 20.000 Männer, Frauen und Kinder in dem Arbeiterviertel Wola im westlichen Teil der Stadt. Haus für Haus wurde in Brand gesteckt, die Leichen auf großen Stößen verbrannt. Mit der Wiederinbetriebssetzung des Rundfunkprogramms gab es Schwierigkeiten. Die mit so großer Mühe vorbereitete Kurzwellenstation war verbrannt. Die zweite verblieb auf deutscher Seite. Die dritte, die als eine Art Reserve betrachtet worden war, durchnässte auf dem Transport bei einem Regenguss. Sie musste getrocknet und durch Ersatzteile vervollständigt werden. Endlich begann man am 8. August mit der Ausstrahlung eines täglichen, regulären Programms. Und dies nicht nur in polnischer Sprache, sondern auch in Englisch und in Deutsch. Ein gutes Gegenargument zur Goebbels-Propaganda, die verkündete, in Warschau kämpfe eine Bande. Das waren Soldaten, die unter einer einheitlichen Führung kämpften, sich durch einheitliche Abzeichen oder Uniformen auszeichneten und ein Rundfunkprogramm sendeten. Und das war durchaus keine einfache Sache in der kämpfenden Stadt. Die Rundfunkstation der Aufständischen wurde nicht nur von der deutschen Führung abgehört, sondern auch goniometrisch angepeilt und daraufhin beschossen. Das war eine regelrechte Jagd. Eine Bombe traf das Gebäude, in dem das Studio untergebracht war. Die Station musste an einen anderen Ort gebracht werden. Dieses Gebäude wiederum erhielt einen Treffer durch das riesige Eisenbahngeschütz Karl, Kaliber 540 mm, das größte, das während des Zweiten Weltkrieges von deutscher Seite verwendet wurde, und problemlos sein mehrstöckiges Haus in Schutt und Asche legen konnte. Ein solches Geschoss flog durch das Zimmer, in welchem die Rundfunkleute arbeiteten, durchschlug das massive Haus vom Dach bis zum Keller, wo es verschwand und nicht explodierte. Stellen Sie sich die Sekunden vor, in welchen die von Staub und Schutt bedeckten Rundfunkleute auf die Explosion warteten, die ihnen die Himmelfahrt bringen sollte. Als erster kam der Chef der Gruppe, Edmund Rudnitsky, zu sich. Er suchte aus seiner Westentasche das Monokel hervor, klemmte es ins Auge und erklärte, wir werden wohl wieder das Lokal wechseln müssen. Der Sender blieb heil und das Programm wurde weitergesendet. Noch zweimal musste der Ort gewechselt werden, bis der Sender schlussendlich im Gebäude der Stadtbibliothek untergebracht wurde, die der Frontlinie so nahe lag, dass die Stukas und die Artillerie sie nicht erreichen konnten, ohne Gefahr für die eigenen Abteilungen zu bringen. Das war im zweiten Kampfmonat, als der Hunger und fehlendes Wasser schon arg zu schaffen machte. Die Hauptnahrung jener Zeit war gekochte Gerste. Der Aufstand, geplant für 2 bis 3 Tage, wurde zu einer der schwersten und blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges, gleichzusetzen mit der Schlacht um Stalingrad. Und unter solchen Bedingungen wirkten die Rundfunkmitarbeiter, vorbereiteten und sendeten nunmehr nur noch tagtäglich 2 10-Minuten-Sendungen in Polnisch und 2 in Englisch. Diese Sendungen bestanden aus den Nachrichten, dem Kommentar, Tag des Kampfes und der Presseschau der Aufstandspresse. Im Verlaufe der Kampfdauer wurden diese Sendungen immer dramatischer, so wie auch die Situation der kämpfenden Stadt dramatischer wurde. Schon allein sich in der Stadt fortzubewegen, machte große Schwierigkeiten in Hinblick auf die Beschießung, die Ruinen, das Feuer. Die Rundfunkmitarbeiter, die sich auf den Weg machten, um Informationen zu erlangen, wussten niemals, ob sie zurückkehren. Und trotzdem taten sie das ihre, ohne Rücksicht auf die Schüsse, den Hunger, die Müdigkeit und das Wetter. Dank der Sendungen des Rundfunks der Aufständischen erfuhr die Welt von der dramatischen Situation der um seine Freiheit kämpfenden Stadt über die Verbrechen der Hitlerfaschisten, verübt an der schutzlosen Zivilbevölkerung, von der Millionenstadt, die auf einen Befehl von Hitler fast entvölkert und dem Erdboden gleichgemacht wurde. Die Front verlief an der Weichsellinie. Die Befreiung der Stadt fand im Hochsommer und Herbst 1944 nicht statt. Die Lebensmittelsituation war fatal. Es fehlte an Munition. Die Abteilungen der Aufständischen erlitten große Verluste. Aber die Verluste der Zivilbevölkerung waren noch um ein Vielfaches größer. Die Führung des Aufstandes sah einen weiteren Kampf als zwecklos an. Kapitulationsgespräche wurden aufgenommen. Die Aufständischen gingen in das Kriegsgefangenenlager und die Zivilbevölkerung sollte aufgrund kategorischer Forderungen der Nazis die Stadt verlassen. Und es begann der Auszug der Bevölkerung der Millionenstadt. Das gesamte heil gebliebene Vermögen verblieb in der Stadt. Ein spezieller Räumungsstab führte eine planmäßige Plünderung der Institutionen und Wohnungen durch und die wertvollsten Sachen wurden ins Reich geschickt. Danach setzte das Vernichtungskommando die Häuser in Brand und die Ruinen wurden in die Luft gesprengt. Von der Stadt, die selbst ihre Freiheit und Unabhängigkeit erkämpfen wollte, verblieb nach dem Willen Hitlers und entgegen dem Kapitulationsabkommen kein Stein auf dem anderen.
Rejon wilczej, kruczej i wspólnej obrzucony był miotakami ognia oraz ogniem ciężkiej artylerii.
Am Sonntag, dem 20. August 1944, brachte der polnische Rundfunk in dem kämpfenden Warschau seine 30. Sendung. Dabei wurde in den Nachrichten über die Kampfsituation in Warschau informiert, bekannt gegeben, welche Regionen und Straßen in den Händen der Aufständischen sind, wo sich die deutschen Militärkräfte konzentrieren. An diesem Tage wurde aber auch eine Reportage über die Tätigkeit der Pfadfinder gebracht, die während der Kampftätigkeit als Briefträger und Melder tätig waren, sowie eine poetische Sendung mit Lesungen aus dem Werk des polnischen Dichters der Romantik Juliusz Słowacki. Es folgten Suchmeldungen, eine Presseschau. Einen völlig anderen Charakter hatte die Abendsendung an jenem Sonntag, dem 20. August 1944, die 18.30 Uhr auf Kurzwelle ausgestrahlt wurde. Die 32. Sendung seit Beginn des Warschauer Aufstandes. Zu Beginn wurde ein Text verlesen, der an Polski Radio in London gerichtet war.
Der polnische Rundfunk in Warschau grüßt den polnischen Rundfunk in London. Wir erhielten die Bestätigung, dass wir gehört werden. Nach 5 Jahren Konspiration sprechen wir wieder gemeinsam. Nach dem 29. September 1939, als wir aus den Kellerräumen unseres Gebäudes die letzte Sendung brachten, erklang eine Stimme des polnischen Rundfunks in der Emigration. Die andere verblieb im Untergrund in Warschau, damit nunmehr die Waffe der Ätherwelle erneut ihren Kampf aufnehmen kann. Wir wissen, dass die Zeit kommen wird, wo sich unsere Stimmen wiederum vereinen, in einem freien Polen, in allen Sendungen des polnischen Rundfunks. Polski Radio in Warschau grüßt Polski Radio in London.
Wie schwierig die Situation der Aufständischen zu jener Zeit war, geht aus dem Aufruf hervor, der am 20. August über den Äther ging.
An alle polnischen Soldaten, wo immer sie sich befinden, hier spricht Warschau, das kämpfende Warschau, bebend von dem Kanonengetöse, das mit Kugeln seine Manifeste schreibt. Warschau, die Hauptstadt. Des Nachts ist der Himmel über der Hauptstadt purpurrot vom Feuerschein, tagsüber von dichten Rauchschwaden bedeckt. Es brennen Häuser, Paläste, Kirchen, ehrwürdige Baudenkmäler, große Gebäude, die Tausende von Menschen schützen. Die Kämpfe sind außerordentlich schwer. Im Text gestrichen ist, nach menschlichem Verständnis, aussichtslos. Auf 10 deutsche Schüsse kommt einer von uns. Den Geschützen stehen Maschinengewehre gegenüber. Die deutschen Flugzeuge bombardieren, was sie wollen. Widersetzt sich ihnen jemand? Unsere polnische Luftwaffe in fremdem Dienst ist weit. Einen Luftschutz haben wir nicht. Also wer? Ratlos müssen wir auf die Vernichtung unserer Stadt blicken. Es bleiben nur Trümmer. Aber wir werden auf Trümmern kämpfen. Der Aufstand findet nicht deshalb statt, weil uns die Nerven durchgingen. Nicht als Erfolgskrönung deutscher Provokation, sondern aus Notwendigkeit. Davon weiß schon heute die gesamte Welt. Heute kämpfen wir. Wir sind frei. Früher als ihr alle. Brüder, beneidet uns um unsere Freiheit.
Über die Lage der Zivilbevölkerung im kampferfüllten Warschau informiert ein Kommuniqué, das am 24. August vom polnischen Rundfunk verkündet wurde.
Achtung, Achtung! Der polnische Rundfunk Warschau ruft das Internationale Rote Kreuz. Achtung, Achtung! Der polnische Rundfunk ruft das Internationale Rote Kreuz. In den Straßenkämpfen in Warschau entfernten die Deutschen in den von ihnen eingenommenen Stadtteilen die gesamte Zivilbevölkerung, wonach die Häuser abgebrannt wurden. Die Zivilbevölkerung wurde in das Konzentrationslager Pruszków getrieben, ein Ort 20 Kilometer von Warschau entfernt. In diesem Lager sind Alte und Kranke, Frauen und Kinder eingesperrt, von allem beraubt, denn aus den brennenden Häusern durfte nichts mitgenommen werden. In diesem Lager befinden sich gegenwärtig Zehntausende von Zivilpersonen. Hier ist das kämpfende Warschau. Wir rufen das Internationale Rote Kreuz zur sofortigen Hilfe für die gemarterte Zivilbevölkerung im Lager von Pruszków auf. Wir rufen die polnische Regierung in London dazu auf, im internationalen Maßstab zu intervenieren. Wir erwarten Hilfe für Pruszków. In Schweden fand eine Woche des polnischen Kindes statt. Aus aller Welt kommt man mit Pfunden, Kronen, Dollars Warschau zu Hilfe. Aber für unsere Kinder wäre die einzigste Hilfe die sofortige Befreiung Warschaus von dem hitleristischen Herodes. Und wenn in 2 oder 3 Tagen Warschau frei sein wird, dann sollten Flugzeuge des Roten Kreuzes kommen und diese Tausende von Säuglingen mit ihren Müttern nach Schweden mitnehmen, damit ihnen der Glaube an das Vorhandensein von Menschen in der Welt wiedergegeben wird. Denn gegenwärtig glauben sie nicht daran. Warschau kämpft.
Chciałem wam, jedni ludzie, którzy przychodzicie z pomocą walczącej Warszawie. Warszawa razem z wami walczy o to, co posiadają wszyscy inne narody. Prawo do wolności.